das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit der Limousine zum Kanzleramt. Bald dürfte das der normale Arbeitsweg von Friedrich Merz werden, aber heute noch war der CDU-Chef nur Gast. Er hat mit dem scheidenden Bundeskanzler Scholz über die Übergangsphase gesprochen. Bis Ostern will Merz seine Regierung bilden. Union und SPD stehen vor schwierigen Gesprächen. Spekulationen über eine schnelle Reform der Schuldenbremse erteilte Merz eine Absage.
Am Vormittag haben der alte Kanzler und der mutmaßlich neue gesprochen. Wie geht es weiter? Die Amtsübernahme, Regierungsdetails. Für Merz heißt es von einem schwierigen Gespräch zum nächsten. Regierungsbildung eben Verhandlungen mit der SPD. Derweil baut CSU-Chef Söder schon mal Druck auf.
Auch die SPD steht unter einer Bewährung. Und zusammen, als die großen Volksparteien der Mitte, haben wir jetzt die grundlegende Aufgabe, dieser Demokratie neuen Schwung, neue Kraft zu geben.
Nach dem Wahlsieg will die Union nun Migration, Wirtschaft und Verteidigung schnell angehen. Diskussionen sind absehbar. Streitpunkt Migration. Hier will die CDU eine harte Hand zeigen und Asylsuchende an den Grenzen zurückweisen. Aber die SPD sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht. Streitpunkt Wirtschaft. Deutschland steckt in der Rezession, die Steuern sollen sinken, es fehlen Milliarden für die Infrastruktur. Und? Streitpunkt Verteidigung. Das Bundeswehr-Sondervermögen ist bald aufgebraucht, der Verteidigungsetat soll trotzdem kräftig steigen. Kurzum, es fehlt viel Geld. Also doch die Schuldenbremse lockern, das Grundgesetz ändern?
Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren. Das ist, wenn es überhaupt stattfindet, eine ziemlich umfangreiche, schwierige Arbeit, die da zu leisten ist.
Ein Gedankenspiel aber will Merz nicht dementieren, sondern scheint offen darüber zu diskutieren, das Sondervermögen zu erhöhen, sogar noch mit dem alten Bundestag, weil dort die nötige Mehrheit einfacher zu finden ist. Verfassungsrechtlich möglich, aber eine Gratwanderung, sagt die SPD.
Wir sind zu allem bereit, weil wir wissen, was es bedeutet. Aber ich will auch sagen, wir sind nicht zu etwas bereit, was nicht durchdacht ist. Und deswegen sollte auch derjenige, der ins Kanzleramt möchte, nicht nur Ankündigungen machen, sondern er soll auch sagen, was er ganz konkret will.
Ziel Kanzleramt und es gibt noch viel zu diskutieren. Trotzdem will Merz bei seinem Zeitplan bleiben. Bis Ostern soll die neue Regierung stehen.
Matthias Deiß in Berlin. Heute haben sich also Scholz und Merz im Kanzleramt getroffen. Was hört man darüber?
Nun, wie hören, dass man eine gute Stunde unter vier Augen beim Café zusammengesessen hat? Über konkrete Vereinbarungen drang nach dem Treffen nichts nach draußen. Scholz hatte Merz aber bereits vor dem Treffen öffentlich einen geordneten Übergang angekündigt. Dazu gehöre es auch, Regierungsentscheidungen grundlegender Natur bis zur Amtsübergabe von nun an gemeinsam zu beraten. So sei es demokratischer Brauch in Deutschland. Die gemeinsame Teilnahme an internationalen Gipfeln soll bisher aber nicht geplant sein.
Wie kommt denn der Vorschlag an, jetzt noch schnell wichtige Entscheidungen durch den Bundestag zu bringen, bevor es dafür keine Mehrheit mehr gibt nach dem Regierungswechsel?
Also gestern, an Tag 1 nach der Wahl, hatte Merz ja angekündigt, noch mit dem alten Bundestag über die Schuldenbremse sprechen zu wollen. Das hat viele doch sehr verwundert. Heute, an Tag 2, ruderte er deshalb schon wieder ein bisschen zurück. Denn während SPD und Grüne wohl offen sind, gab es Widerstand aus den eigenen Reihen. Realistischer scheint derzeit deshalb die Option auf ein höheres Sondervermögen für die Bundeswehr. Immer wieder genannt wird die Summe von 200 Milliarden Euro. Hiermit hätte eine neue Bundesregierung sofort Handlungsspielraum, auch was neue Verpflichtungen gegenüber internationalen Partnern angeht. Und die Haushaltsprobleme wären wohl bis 2029 gelöst.
Matthias Deiß, vielen Dank nach Berlin. Und auch die Sitzvergabe im Bundestag ist etwas, das die Union ändern will. Zwar verhindert die jüngste Wahlrechtsreform der Ampel, dass sich das Parlament immer weiter aufbläht, aber es gibt eine Kehrseite. Nicht alle Wahlkreissieger ziehen automatisch in den Bundestag ein. gewonnen, aber ohne Sitz. Das hat 23 Kandidatinnen und Kandidaten getroffen, vor allem von der CDU. Tübingen ist einer von 4 Wahlkreisen, die nun gar keine Abgeordneten mehr im Bundestag haben.
Christoph Naser packt enttäuscht zusammen. Der CDU-Kandidat hat zwar den Wahlkreis Tübingen gewonnen, in den Bundestag zieht er aber nicht ein. Denn nach dem neuen Wahlrecht ist sein Erststimmenergebnis von 31,7% zu wenig.
Es ist falsch, dass durch das neue Wahlrecht, das die Ampelkoalition noch aufs Gleis gesetzt hat, ganze Wahlkreise verweisen. Und ja, es ist schlecht für die Interessenvertretung dieser Wahlkreise.
Das Rennen um das Tübinger Direktmandat ist meistens knapp. Die Stadt ist studentisch geprägt, das Umland konservativ. Über die Landesliste hat es aber auch kein anderer Wahlkreiskandidat geschafft. Am Sonntag haben hier gut 170.000 Menschen gewählt. In Berlin vertritt sie trotzdem keiner.
Dass man einerseits es hergeht und sagt, man möchte das Parlament verkleinern, das kann ich nachvollziehen. Aber andererseits ist es ein komisches Gefühl, wenn der Wahlkreis gar nicht direkt repräsentiert wird.
Ich finde es nicht gut, ich würde sogar sagen, scheiße. Ich verstehe zwar das mit dem neuen Wahlrecht nicht, aber ich finde es gut, wenn unsere Abgeordneten in Berlin sind.
Ich finde es auf jeden Fall ein Verlust für Deutschland generell, dass jetzt in Tübingen niemand mehr, also von Tübingen niemand mehr repräsentieren kann.
Die Union bezeichnet das neue Wahlrecht als undemokratisch und möchte es wieder ändern. Das Bundesverfassungsgericht hat die neue Sitzverteilung in einem Urteil hingegen bestätigt.
Der Kern darin ist, der Gesetzgeber habe beim Wahlsystem einen Spielraum und das neue System sei nicht undemokratisch. Klar, wenn man das politisch will, kann man das auch wieder ändern, aber dann wird es schwierig, die Zahl der Abgeordneten im Bundestag zu begrenzen.
Die gewählten Abgeordneten der umliegenden Wahlkreise wollen die Tübinger Interessen künftig mitvertreten. Ein schwacher Trost für die Wähler vor Ort. Immerhin, der verkleinerte Bundestag mit 106 Sitzen weniger spart dem Steuerzahler 125 Millionen Euro im Jahr.
Für diejenigen, die es in den Bundestag geschafft haben, standen heute die ersten Fraktionssitzungen an. Besonders viele neue Gesichter gibt es bei der AfD, die Zahl ihrer Mandate fast verdoppelt hat. An der Spitze geben weiterhin Alice Weidel und Tino Chrupalla den Ton an. 2 Neuzugänge der AfD-Fraktion sind besonders umstritten.
Medienandrang bei der AfD heute im Bundestag. Die wiedergewählten Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla zeigen sich selbstbewusst. Fragen sind nicht zugelassen.
Wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, innerhalb dieser Fraktion durch unsere Oppositionsarbeit als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag in den nächsten Jahren die CDU als stärkste Kraft zu überholen.
Als zweitstärkste Kraft stellt die Partei 152 Abgeordnete, der Großteil Männer. Selbst der Fraktionsspitze sind einige von ihnen unbekannt. Nicht so der umstrittene Abgeordnete Maximilian Krah. Er steht unter anderem wegen seiner verharmlosenden Aussagen zur Waffen-SS in der Kritik. Ebenso Matthias Helfferich, der sich selbst als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet hatte. Beide nimmt die AfD-Fraktion heute ohne Widerstand in ihren Reihen auf. Bei der Linken soll der Vorstand erst einmal kommissarisch im Amt bleiben. Die Partei sieht sich als Stimme für soziale Gerechtigkeit gegen den Rechtsruck. Und sie stellt die jüngste Fraktion.
Das zeigt sehr gut, dass sich die Linke verändert hat. Das bildet auch gut die Menschen ab, die uns unterstützt haben. Und das zeigt auch, dass wir die Gesellschaft sehr gut abbilden.
Bei den Grünen möchten Katharina Dröge und Britta Hasselmann Fraktionsvorsitzende bleiben. Gewählt wird erst morgen. Ihre Ansage an die wahrscheinlich künftige Regierung?
Sie können sich darauf verlassen, dass Sie mit uns eine Opposition haben, die Sie fordern wird. Und fordern werden wir CDU und SPD, insbesondere mit Blick auf die Frage Klimaschutz.
Die konstituierende Sitzung des Bundestags, bei der alle Abgeordneten des neuen Parlaments zusammenkommen, findet voraussichtlich am 25. März statt.
Während sich in Berlin die Parteien sortieren, ging der französische Präsident Macron in Washington mit US-Präsident Trump auf Tuchfühlung. Wichtigstes Thema, ein möglicher Frieden in der Ukraine. Macron setzte im Gespräch auf demonstrative Nähe, scheute sich aber auch nicht, Aussagen von Trump vor laufender Kamera richtigzustellen. Morgen will Macron die anderen EU-Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren und für das kommende Wochenende ist ein weiterer EU-Sondergipfel zur Ukraine in London geplant.
Als erster Europäer wird Frankreichs Präsident Macron von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Herzlich die Begrüßung, groß die Betonung der gegenseitigen Freundschaft. Doch die Differenzen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine deutlich. Macron fällt Trump sogar ins Wort, korrigiert ihn. Europa leiht der Ukraine Geld. Sie kriegen ihr Geld zurück. Nein, um ehrlich zu sein, wir haben bezahlt. Wir haben 60% aller Hilfen bezahlt. Das waren wie bei den USA Kredite, Garantien, aber wir haben auch Geld bereitgestellt. Wenn du das glaubst, ist das für mich okay. Mehrfach betont Macron, Europa sei bereit, mehr zu tun. Aber jeder Friedensschluss brauche unbedingt auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine von den USA. 2014 hatten unsere Vorgänger einen Frieden mit Präsident Putin ausgehandelt. Aber weil der nicht verbunden war mit Sicherheitsgarantien, hat Putin ihn gebrochen. Doch von Trump gibt es keine Zusicherungen, mit denen ein erneuter Angriff auf die Ukraine verhindert wird. Er scheint auf Putins Wort zu vertrauen. Russland würde sehr von einem Deal profitieren. Ich glaube wirklich, dass Putin einen Deal will. Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, er will den Deal. Beide sagten, sie halten eine Waffenruhe binnen Wochen für möglich. Die Europäer wollen verhindern, dass der Ukraine ein Frieden zu Russlands Konditionen diktiert wird. Nach dem Treffen von Macron und Trump ist weiter unklar, ob das gelingen kann. Trump möchte einen schnellen Frieden. Dem scheint sich alles unterordnen zu müssen. Auch die berechtigten Zweifel Europas an Putins Glaubwürdigkeit.
Die Annäherung der USA an Russland hat sich auch im UN-Sicherheitsrat in New York gezeigt. Dort wurde gestern Abend eine russlandfreundliche Resolution zum Krieg in der Ukraine verabschiedet. Der von den USA eingebrachte Entwurf fordert zwar ein schnelles Ende des Krieges, benennt Russland aber nicht als Angreifer. Neben den USA und Russland stimmte auch China für die Vorlage. Die 5 europäischen Staaten enthielten sich, darunter die Veto-Länder Frankreich und Großbritannien. Viele kennen das Problem. Ist das Smartphone in Reichweite, sinkt die Aufmerksamkeit für andere Dinge. Experten sagen, gerade bei Kindern kann eine starke Handynutzung zu Problemen führen. In Luxemburg herrscht deshalb ab Ostern ein generelles Handyverbot an Grundschulen. In einem kleinen Küstenort in Irland geht man sogar noch weiter. Hier gilt seit 1,5 Jahren kein Handy für Kinder unter 12 Jahren, weder in der Schule noch zu Hause.
In dieser irischen Kleinstadt haben sie eine Mission. Kein Handy vor dem 12. Geburtstag. Das haben hier in Greystones mehrere Schulen und weite Teile der Elternschaft vereinbart. An der St. Patrick's Grundschule, wo alles begann, treffe ich Schulleiterin Rachel Harper. Sie und andere Schulleiter der Stadt merkten, schon 9-Jährige hingen in der Freizeit am Handy. Wir fragten uns, wenn wir jetzt nichts tun, bereuen wir das? Wohin führt das alles? Kriegen Kinder dann bald mit 5 oder 6 Smartphones? Ihr Hauptziel, die Kinder vor brutalen und nicht altersgerechten Inhalten auf Social Media zu schützen. Und die Kinder erzählen mir, das Warten sei zusammen einfacher. Ich bin nicht die Einzige. Die meisten meiner Freundinnen haben kein Smartphone. Man fühlt sich nicht ausgeschlossen. Ich lese, spiele draußen. Noch brauche ich keins. Der gemeinsame Verzicht ist auch für die meisten Eltern eine Erleichterung, erzählt Jacks Mutter. Einige würden ihren Kindern gern ein Handy kaufen, um deren Selbstständigkeit zu fördern. Aber ich glaube, bisher hat niemand den Schritt gewagt, aus Angst, der oder die Einzige zu sein. Noch ist Klettern ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Bevor Kinder wie Jack und seine Schwester eines Tages doch ihr erstes Handy bekommen, erklären ihnen ältere Schüler die Gefahren von Smartphones und Social Media und wie man sich sicher im Netz bewegt. Auch das ist Teil der Initiative von Greystones.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 26. Februar.
Tiefer Luftdruck bringt uns regional weiterhin Regen, der in den Hochlagen in kalter Luft in Schnee übergeht. Heute Nacht bleiben die Wolken vielerorts dicht und es fällt immer wieder Regen. Oberhalb von etwa 800 Metern ist Schnee dabei. Im Norden und Südosten ist es auch längere Zeit trocken. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und gebietsweise fällt Regen, im Bergland weiterhin Schnee. Vor allem in der Osthälfte ist es recht windig, in der Westhälfte wird es später freundlicher. Am Rhein heute noch 7 oder 6, an den Alpen um 0 Grad. Dort morgen niedrige einstellige Werte an Rhein-Main und in der Lausitz um 10 Grad. Donnerstag teils Sonne, teils Wolken, die gebietsweise Regen im Bergland weiterhin Schnee bringen. In den folgenden Tagen bleibt es wechselhaft, aber von Westen wird es etwas freundlicher.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni schauen wir auf die verdoppelte AfD-Fraktion im Bundestag und ihren Umgang mit Neuzugängen, die als problematisch gelten. Und Oscar-Anwärter Like a Complete Unknown. Timothy Chalamet spielt Bob Dylan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.